HR Info. Bilanz am Abend.
Das Ganze pünktlich um 17:30 und mit Jannik Böffel. Heute haben wir unter anderem diese Themen. 2000 Arbeitsplätze. Auf dem Ford-Gelände in Saarlouis will sich ein Pharmaunternehmen ansiedeln. Abschiebungen auch in Kriegsgebiete. Kanzler Scholz kündigt härteren Kurs an. Und noch 3 Tage bis zur Europawahl. In den Niederlanden wird sogar schon gewählt. Das und mehr in der kommenden halben Stunde in der SE Info Bilanz am Abend. Freut mich, dass Sie uns zuhören. Ende Februar war klar, was sich schon lange abgezeichnet hatte. Die Wunschvorstellung der saarländischen Landesregierung, auf dem noch Ford-Gelände in Saarlouis weiterhin Autos zu bauen, sie war geplatzt. Die Gespräche mit dem chinesischen Autobauer Chery hatten zu keiner Einigung geführt. Nun, 3,5 Monate später, gibt es aber eine Alternative aus einer ganz anderen Branche. Das Pharmaunternehmen Vetter will in Saarlouis ein Werk bauen. Dort sollen ab 2030 rund 2000 Menschen Jobs finden. Über die Details will ich jetzt mit meinem Kollegen Lars Ohlinger aus unserer Wirtschaftsredaktion sprechen. Lars, Vetter, was ist das denn für ein Unternehmen und was machen die Pharma? Das kann ja viel sein.
Ja, das ist ein Familienunternehmen erstmal. Und dieses Familienunternehmen, das hat seinen Hauptsitz in Ravensburg, also Baden-Württemberg. Das hat 1 Milliarde Euro Umsatz erzielt im letzten Jahr wohl. Ist recht stark gewachsen. Ich habe mir die Zahlen der letzten Jahre angeguckt. Knapp 6.300 Mitarbeiter und will da noch einiges draufpacken. Unter anderem in den USA und Österreich haben sie schon Produktionslinien und natürlich in Deutschland und haben einfach gesucht weitere Produktionslinien. Und da kommen sie jetzt ins Saarland quasi. Und das ist natürlich ein richtiger Erfolg fürs Wirtschaftsministerium. So wird das auch ein bisschen verkauft. Hören wir doch einfach mal, was der Wirtschaftsminister Barke dazu sagt.
Der Vetter ist ein Global Player, man kann sagen ein Hidden Champion in der Pharmaindustrie, der gar nicht so bekannt ist, aber der mit den weltweit führenden Medikamentenherstellern zusammenarbeitet. Das ist eine Branche, die weitestgehend krisenresilient ist und sie trägt damit auch sehr stark zur weiteren Diversifizierung und breiteren Aufstellung des Standortes bei.
Ja, man hört schon das Stichwort Pharmaunternehmen. Das ist allerdings ein Unternehmen, was selbst nicht Medikamente herstellt, sondern diese Medikamente quasi verpackt, also zum Beispiel Spritzen herstellt für Diabetes, was also von anderen großen Pharmaunternehmen die Aufträge bekommt und dann diese verpackt die Medikamente. Und das ist sehr keimfrei, das ist wirklich hochkeimfrei. Da müssen sehr starke, sehr keimfreie Reinräume gebaut werden. Deswegen wird das auch im Saarland, dann dem Standort, dann quasi lange dauern, bis man das wirklich aufgebaut hat.
Ursprünglich wollte man ja eigentlich gerne wieder an dem Standort Autos bauen. Das war ja der eigentliche Plan der Landesregierung. Jetzt ein Pharmaunternehmen. Was bedeutet das für den Standort Saarlouis?
Nun, der Standort Saarlouis, also dieses Ford-Gelände, sind wir ein bisschen leid geprüft halt. Da erhofft sich die Wirtschaftsministerium natürlich davon, dass das davon profitiert, dass es vielleicht sogar ein Pharma-Standort wird. Das dauert allerdings, die Produktion soll erst 2030 aufgenommen werden, aber 2024 soll man dort schon zumindest mit den Bauarbeiten beginnen. Aber diese Reinräume, die brauchen halt viel Zeit, die sind hochkomplex. Und für die Mitarbeiter, ich habe mich gerade mal mit der Geschäftsführung auch unterhalten, die hoffen natürlich, dass auch Ford-Mitarbeiter dort mit rüber wechseln, vielleicht auch von den Zulieferern. Diese Mitarbeiter, hören wir einfach nochmal, was der Wirtschaftsminister Barke dazu einfach sagt.
Nachdem so lange und so engagiert gearbeitet worden ist, um für die Menschen in der Region und die Beschäftigten bei Ford Anschlussperspektiven zu finden, es jetzt gelungen ist, mit der Ansiedlung von Vetter eine wirklich gute Zukunftslösung bereitstellen zu können. Da fällt auch ein Stück weit Last ab. Und das ist wichtig in Zeiten, wo wir noch vor vielen Herausforderungen stehen. Da braucht es auch am Ende die Erfolge.
Ja, die Mitarbeiter wurden heute davon informiert. Es war ein bisschen durcheinander, fast kann man es mal so sagen. Es war ein ereignisreicher Tag, zumindest für die Mitarbeiter. Heute früh kam erst die Nachricht, dass der Deutschlandchef Martin Sander abgelöst wurde. Dann die Nachricht, dass es ein Unternehmen gibt, was jetzt dort bis zu 2000 Mitarbeiter aufbauen will. Insofern, da muss man sich, glaube ich, ein bisschen sammeln bei den Mitarbeitern. Da geht es jetzt darum, nehme ich dann doch die Abfindung oder ändere ich meinen ganzen Plan? Das wird noch recht spannend.
Du hast eben angesprochen, du hast mit der Geschäftsführung von Vetter gesprochen. Was haben die vor?
Nun, die haben erstmal gesagt, das wird eine Produktionslinie. Ich habe natürlich auch gefragt nach Forschungseinrichtungen. Da hat man sich so ein bisschen zurückgehalten, hat gesagt, es soll ein vollständiger Produktionsablauf werden, also auch mit Logistik, mit allem drumherum halt. Das wird sukzessive aufgebaut. Man ist ein Familienunternehmen, da wird auch viel auf Mitarbeiter Selbstentwicklung gesetzt. Man sucht dort einerseits Medizintechniker, aber natürlich auch Produktionshelfer und so weiter. Man will diesen Standort schon richtig entwickeln. Das Wirtschaftsministerium hofft, dass an diesem Standort noch mehr mehr Unternehmen aus der Pharmabranche sich ansiedeln können. Da muss man aber mal schauen, ob das wirklich funktioniert. Denn wichtig für das Unternehmen war jetzt erstmal, dass einigermaßen Klarheit herrscht. Und das ist nur gekommen, weil gestern im Grundbuch es einen Eintrag gab. Nach diesem Grundbucheintrag, das ist, hat Ford jetzt zugelassen, dass wirklich das Saarland jetzt zumindest allein mit Anbietern dort verhandeln kann und dann auch sagen kann, ihr könnt euch hier wirklich ansiedeln.
Was bedeutet das denn jetzt für die Ansiedlungspolitik im Land? Gelinde gesagt, es gab ja nicht nur gute Nachrichten in den letzten Monaten.
Ja, das ist jetzt natürlich ein großer Erfolg. Ich habe auch gefragt, ist das jetzt Wahlkampf vielleicht? Hat man das jetzt gerade herausgebracht? Da sagt man nein. Wir hätten das gerne schon früher herausgebracht, schon vor 2 Wochen, bevor die Briefwahl begann. Man hätte, das glaube ich denen auch im Wirtschaftsministerium, dass man dort jetzt ein bisschen traurig fast ist, dass man das erst jetzt sagen konnte. Insgesamt gesehen, 2000 Mitarbeiter, 2000 Arbeitsplätze ist natürlich wichtig. Das ist ein großer Erfolg. Wie viel davon übrig bleibt, ob dann zum Beispiel Homburg davon profitiert, ob die Universität davon profitiert, wie viele Mitarbeiter dann auch dorthin gehen können, wirklich. Da muss man wirklich nochmal genau hinschauen, weil es dauert noch wirklich viel Zeit. Erst 2030 beginnt ja die Produktion. Da wird man vorher dann zwar schon was abreißen, wird man einige Mitarbeiter dort brauchen. Welche Strahlkraft das hat, das ist auch noch nicht ganz einzuschätzen. Auf jeden Fall hat mir Vetter, der Herr Vetter, der auch die Geschäftsführung, der ist aus der Familie dort, gesagt, dass das Saarland sich am besten präsentiert hat gegenüber Baden-Württemberg und auch gegenüber Österreich zum Beispiel, die dann noch im Wettkampf waren um die Ansiedelung. Und dass man da sehr überrascht war. Man hat sich sehr bemüht. Insofern hofft man im Wirtschaftsministerium, das glaube ich auch, dass es ein bisschen Strahlkraft hat, dass da noch mehr Unternehmen, dass vielleicht jetzt ein bisschen diese Zeit kommt, es wird nicht nur abgesagt.
Sagt Lars Ohlinger aus unserer Wirtschaftsredaktion. Schauen wir nach Berlin. Ursprünglich sollte es vor allem um die Ukraine gehen, doch die Ereignisse in Mannheim haben dann auch die Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz überlagert. Und die beinhaltet eine deutliche Verschärfung von Abschiebungen. War es vorher geregelt, dass auch Straftäter nicht in Kriegsgebiete abgeschoben werden können, wird dieser Kurs nun geändert. Laut Scholz sollen nach schweren Straftaten Menschen auch in Länder wie Afghanistan oder Syrien abgeschoben werden. Doch in der Ampel gibt es auch andere Stimmen. Uwe Jahn fasst die Regierungserklärung zusammen.
Eine Regierungserklärung zur Sicherheitslage und 3 Ereignisse. Der getötete Polizist in Mannheim, das Hochwasser in Süddeutschland und der Krieg in der Ukraine. Olaf Scholz gibt ein Versprechen.
Jede und jeder muss in unserem Land ohne Furcht vor seinen Mitmenschen leben können. Das ist das zentrale Versprechen unseres Rechtsstaats.
Der Bundeskanzler und die anderen Redner schlagen einen eher gedämpften Ton an. Dabei bewegt zunächst der Tod des Polizisten in Mannheim.
Ich möchte Ihnen heute sagen, gern im Namen von uns allen, wir fühlen mit Ihnen. Wir stehen hinter unserer Polizei.
Olaf Scholz sagt auch, dass seine Regierung daran arbeitet, Straftäter in Zukunft auch nach Afghanistan abzuschieben. Das lässt bisher der Rechtsstaat allerdings kaum zu. Was Oppositionschef Friedrich Merz von der Union nicht zu kümmern scheint. Auch er will Straftäter umgehend nach Afghanistan und Syrien abschieben lassen. Merz fordert auch, dass Islamisten in Deutschland härter bekämpft werden sollen. Zudem wirft er in Sachen Militärhilfe für die Ukraine dem Bundeskanzler vor, zu zaudern und gibt sich selbst zupackend.
Ich biete Ihnen an, dass wir gemeinsam versuchen, die drängenden Probleme unseres Landes zu lösen. Wir sind selbstverständlich zu Kompromissen bereit. Aber, meine Damen und Herren, jetzt müssen Entscheidungen getroffen werden, bevor einige Probleme unseres Landes unlösbar werden. Herzlichen Dank.
In der Debatte immer wieder Unruhe und Zwischenrufe. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel nutzt die Gunst der Stunde für ihre grundsätzliche Kritik an den anderen Parteien und vor allem an der Einwanderung.
Die vorangegangenen Reden gingen am Kern des Problems komplett vorbei. Der Messerstecher von Mannheim hätte nicht hier sein dürfen.
Auch Sarah Wagenknecht von der nach ihr benannten Partei kritisiert das deutsche Asylsystem, wie sie es nennt. Im Ausland gäbe es Beispiele, wie man die unkontrollierte Zuwanderung begrenzen könne.
Nur bei uns steigen weiterhin die Zahlen. Das darf nicht so weitergehen, auch im Interesse der vielen gut integrierten Zuwanderer, die ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft geworden sind.
Wagenknecht äußert sich zwar betroffen über die Flut, spottet allerdings dennoch über den Klimaschutz durch Wärmepumpen oder E-Autos. Andere Redner monieren, dass im Ahrtal nach der Flut 2021 noch immer nicht alle Hilfen angekommen seien. Das Hochwasser durch Extremwetter ordnet Britta Hasselmann von den Grünen naturgemäß anders ein.
Das konkret was mit unseren Lebensgrundlagen zu tun. Denn wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Das ist kein hohler Spruch. Das ist Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen, meine Damen und Herren.
Zum Schluss die Worte, mit denen Olaf Scholz seine Regierungserklärung begonnen hat. Es sollte eine Einstimmung auf die Fußball-Europameisterschaft sein.
Unser Land wird sich in diesem Fußballsommer von seiner besten Seite zeigen. Lassen Sie sich die Vorfreude auf dieses Fußballfest, auf diesen Sommer nicht nehmen.
Aber natürlich Fußball hin oder her. Das Hauptthema dieser Regierungserklärung, es war die Ankündigung, Abschiebung zu verschärfen. Doch wie realistisch sind Abschiebungen nach Afghanistan eigentlich? Das Land ist in der Hand der radikal-islamischen Taliban, die Sicherheitslage mindestens angespannt. Doch grundsätzlich könnten Abschiebungen nach Afghanistan möglich sein. Die Lage habe sich entspannt, erläutert unser Asien-Korrespondent Peter Hornung in seiner Einschätzung.
Es gibt keine einfache Antwort auf die Frage, ob Deutschland Straftäter und Gefährder nach Afghanistan abschieben kann. Aber man kann sagen, grundsätzlich ist es nicht unmöglich. Auch wenn wir immer wieder von einem Steinzeitregime hören, von einer Terrorherrschaft der Taliban, von Menschenrechtsverletzungen, öffentlichen Hinrichtungen und grausamen Bestrafungen, wie der Auspeitschung von mehr als 60 Männern und Frauen in Nordafghanistan vergangenen Dienstag und von der Gefahr, der religiöse Minderheiten wie die Hazara ausgesetzt sind. Oder Menschenrechtsaktivisten, Frauenrechtlerinnen, Angehörige der früheren Armee oder ehemalige Ortskräfte der ausländischen Truppen. Das stimmt alles so. Und trotzdem ist es nur ein Teil der Wahrheit, der Realität von Afghanistan unter den Taliban im Jahr 2024. Der andere Teil, das sind zum Beispiel die Auslandsafghanen, die inzwischen wieder regelmäßig in ihr Heimatland zurückkehren, um ihre Familie zu besuchen, um Freunde wiederzusehen oder einfach, weil sie Heimweh haben. Es gibt einen regen Reiseverkehr zwischen Europa und Afghanistan. Flüge über Istanbul, Teheran oder die Golfstaaten nach Kabul, Kandahar oder Herat. Ein relativ ungestörtes Hin und Her von Afghaninnen und Afghanen, die inzwischen einen EU-Pass haben. Aber auch von solchen, die Asyl beantragt haben und hoffen, dass die Behörden in Deutschland nicht davon Wind bekommen, dass sie dennoch Heimaturlaub machen. Das sind Zeichen dafür, dass auch diejenigen, die vor den Taliban geflohen sind, die Radikal-Islamisten inzwischen nicht mehr für so gefährlich halten. Sie fühlen sich jedenfalls sicher genug, um einige Tage oder einige Wochen in ihr Geburtsland zurückzukehren. Und es geht nicht nur darum, dass die Taliban-Rückkehrer meist unbehelligt lassen, auch die Sicherheitslage im Land hat sich seit der Machtübernahme im August 2021 schlagartig verbessert. Kein Wunder, die Terroristen von zuvor, die Taliban eben, machen heutzutage Verkehrskontrollen oder sitzen in Büros. Anschläge gibt es vergleichsweise selten und wenn, dann durch die Terrormiliz IS. Deren Ziel aber sind vor allem die Taliban selbst, mit denen der IS verfeindet ist. Wenn man trotzdem nicht direkt nach Afghanistan abschieben will, weil man als deutsche Regierung nichts mit den Taliban zu tun haben möchte, dann könnte man das über Pakistan tun. Auf afghanischer Seite der gemeinsamen Grenze gibt es sogar schon Aufnahmezentren für Rückkehrer aus dem Ausland. Schließlich seien die willkommen, sagen die Taliban immer wieder, um beim Wiederaufbau Afghanistans zu helfen. Ob aus Deutschland abgeschobene Islamisten dann von einer jubelnden Menge begrüßt würden in ihrer Heimat? Auszuschließen ist das nicht, wenn auch nicht unbedingt wahrscheinlich. Sie würden aber womöglich unbehelligt nach Hause gehen. Eine Verurteilung in Deutschland hätte für sie in Afghanistan keine Folgen. Ein triftiger Grund gegen Abschiebungen wäre das aber auch nicht.
Die Meinung von Peter Hornung. Schauen wir nun nach Frankreich, genauer gesagt in die Normandie. Dort sind heute vor 80 Jahren am sogenannten D-Day die alliierten Truppen gelandet. Für Deutschland war es der Anfang des umfassenden Zweifrontenkrieges, für Europa der Anfang vom Ende der deutschen Schreckensherrschaft. Heute sind zum Jubiläum Regierungschefs aller Herren Länder gekommen, aber natürlich auch Veteranen von damals. Mit Spannung wurde die Rede von US-Präsident Biden erwartet. Georg Schwarte war beim Festakt dabei.
Mit einem Appell des amerikanischen Präsidenten Biden an die freie Welt, Freiheit und Demokratie auch heute zu verteidigen, haben 25 Staats- und Regierungschefs, gekrönte Häupter und andere Ehrengäste in der Normandie an den 80. Jahrestag des D-Day erinnert. Mit herzlicher Umarmung begrüßte der französische Präsident den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Der russische Präsident Putin war von den Franzosen nicht eingeladen worden. Biden sagte mit Blick auf Russland, die Welt könne vor Diktatoren nicht einknicken. Die USA und die Verbündeten würden die Ukraine in ihrem Kampf nicht allein lassen. Heute vor 80 Jahren hatte in der Normandie mit der Landung der Alliierten die Befreiung Europas begonnen. Kanzler Scholz war laut Protokoll als stiller Teilnehmer Gast der internationalen Gedenkfeier am Omaha Beach, dem Strandabschnitt, wo damals die amerikanischen Soldaten anlandeten. Freiheit gibt es nicht umsonst, sagte Biden. Wer wissen wolle, was das heiße, solle hierher kommen auf die Soldatenfriedhöfe in der Normandie. Der britische König Charles hatte zuvor ebenfalls daran erinnert, dass freie Nationen auch heute zusammenstehen müssten, wenn es um den Kampf gegen Tyrannei gehe. Nach der internationalen Gedenkfeier hat Frankreichs Präsident Macron zu einem Empfang eingeladen. Am Rande dort, so wird erwartet, werden die Staats- und Regierungschefs auch über die Lage im Ukraine-Krieg beraten. Der ukrainische Präsident Zelensky wird seinen Besuch morgen in Paris fortsetzen. US-Präsident Biden ist ebenfalls zu einem insgesamt fünftägigen Staatsbesuch in Frankreich.
Doch was ist eigentlich passiert damals vor 80 Jahren bei dieser vermutlich größten Militäroperation der Geschichte der Menschheit? Unsere Korrespondentin Stefanie Markert erzählt die Geschichte dieses langen Tages.
Am Morgen des 6. Juni war es trübe, etwas Nebel, Nieselregen. Es war nicht sehr warm, ungefähr so wie jetzt. Lässt der junge Historiker Guillaume Hiverneau von der Universität Caen den D-Day auferstehen. Für die Landung mussten bestimmte Bedingungen erfüllt werden, die in der ersten Juniwoche 44 zusammenkamen. Vollmond, damit die zuvor abgesetzten Fallschirmspringer etwas sahen. Die Ebbe musste nahen, damit die Verteidigungsanlagen am Strand sichtbar wurden. Dazu Morgendunst, um die alliierte Armada zu verdecken. Erst um 6 Uhr konnten die Deutschen über 6.500 verschiedene Schiffe am Horizont erkennen. Omaha Beach war aber gut befestigt. Es gab Kanonen, Maschinengewehre, Mörser, Stacheldraht. Die sollten zuvor durch Bombardements neutralisiert werden. Doch das misslang. Als die ersten Amerikaner hier um 6.30 Uhr mit ihren Booten landen, ist das meiste noch intakt. Die Deutschen schießen nicht gleich, warten, bis die Amerikaner näher kommen und dann setzt sintflutartiger Beschuss ein. Die ersten zwei Landungswellen werden stark dezimiert. Es herrscht totales Chaos, schildert der Historiker, der auch einen Weltkriegspodcast veröffentlicht. Wegen der hohen Wellen rutschen Panzer ins Meer, Boote treiben ab, die Flut kommt, Soldaten ertrinken, Leichenberge versperren den Weg.
Pendant toute la matinée du 6 juin, le chaos est total.
Abbrechen? Die Amerikaner fordern Luftunterstützung an. General Norman Cotter motiviert die Rangers, nicht den Kopf zu verlieren. Und wenn schon sterben, dann doch weiter landeinwärts. Erst gegen 13 Uhr ist der erste Weg frei. Und der Strand ist erst am Abend des 6. Juni in den Händen der Amerikaner. Rund 30.000 landen dort. 3.000 sind am Abend tot, verletzt oder vermisst. Omaha Beach war der verlustreichste Landungsstrand, Bloody Omaha genannt, blutiges Omaha. Mit fast 10 Kilometern auch der längste Landungsstrand. Der Ort für die Hauptgedenkfeier zum 80. Jahrestag des D-Day ist der, wo die Landung hätte scheitern können und am Ende doch gelang.
Die SR-Info-Bilanz am Abend. Gleich blicken wir hier noch auf die bevorstehende Europawahl und in die Niederlande, wo diese Wahl sogar schon begonnen hat. Zuerst aber alles weitere Wichtige vom Tage mit Stefan Eising.
Bei einer Explosion auf dem Gelände eines Autoverwerters in Völklingen-Luisenthal ist eine Person schwer verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr auf SR-Anfrage mit. Die Explosion löste einen Großbrand aus. Die Löscharbeiten laufen derzeit noch. Hierfür wird auch Wasser aus der Saar entnommen. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle. Es wird aber noch mit einem längeren Einsatz gerechnet. Laut Feuerwehr sind rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Es gibt auch eine amtliche Gefahrenmeldung. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sollen Türen und Fenster in Völklingen-Luisenthal sowie in Saarbrücken-Altenkessel geschlossen bleiben. Die Versicherungswirtschaft beklagt einen mangelnden Hochwasserschutz in Deutschland. Der Gesamtverband der Branche nannte heute als Beispiele die Dammbrüche beim jüngsten Hochwasser. Sie wären vermeidbar gewesen. Man hätte die Dämme aber pflegen müssen, statt sie 20 Jahre lang zu vernachlässigen. Insgesamt werde zu wenig Vorbeugung gegen Überschwemmungen betrieben. Nach Angaben der Versicherungswirtschaft liegen mehr als 300.000 Häuser in Deutschland in hochwassergefährdeten Gebieten. Das Trinkwasser in Ortsteilen der Gemeinden Rehlingen-Siersburg, Wallerfangen und Überherrn muss nicht mehr abgekocht werden. Das hat die integrierte Leitstelle des Saarlandes mitgeteilt. Betroffen waren in Rehlingen-Siersburg der Ortsteil Nied-Altdorf, in Überherrn waren es Ober- und Unterfelsberg und in Wallerfangen alle Ortsteile außer Wallerfangen selbst.
Ja, in Deutschland, da wird erst am Sonntag gewählt. Dennoch hat die Europawahl schon begonnen. In den Niederlanden wird traditionell unter der Woche gewählt. Und deshalb haben dort schon heute die Wahllokale geöffnet. In den Umfragen liegt der Rechtspopulist Wilders, der Gewinner der letzten Parlamentswahl, auch hier vorne. Und damit auch ein Europakritiker. Ludger Katzmierczak war beim Wahlauftakt in den Niederlanden dabei.
Der Andrang im Wahllokal 31 der Gemeinde Katwijk an der niederländischen Nordsee hält sich am frühen Morgen in Grenzen. Nach einer halben Stunde haben gerade mal 7 Wählerinnen und Wähler in der Begegnungsstätte Het Anker ihre Stimme abgegeben. Deutlich weniger als bei Parlamentswahlen, sagt Wahlvorstand Alex van Rijn.
Eigentlich
ist das enttäuschend. Ich hatte eine Warteschlange erwartet, als wir um 19:30 die Türen geöffnet haben, aber so war es leider nicht. Die Wahlbeteiligung bei Europawahlen ist in den Niederlanden traditionell niedrig. 2019 lag sie bei 40%. Demoskopen rechnen diesmal mit einer ähnlichen Quote. Was in Brüssel und Straßburg passiert, ist vielen Wählern zu abstrakt und komplex. Die Wahl ist noch kein Thema. Vielleicht heute Abend. Europa ist weit weg für mich. Dass die Spitzenkandidaten der 20 antretenden Parteien weitestgehend unbekannt sind und ein echter Wahlkampf kaum stattgefunden hat, dürfte auch zur Wahlmüdigkeit beigetragen haben. Schade finden das diejenigen, die schon früh in ihr Stemmbüro gegangen sind, weil ihnen Europa am Herzen liegt. Es gibt doch eine ganze Reihe von Dingen, die wir nicht alleine regeln können, sondern besser gemeinsam. Im Bereich Sicherheit, Verteidigung oder Klima und solche Sachen. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Klima bei dieser Wahl zu kurz kommt, weil der Populismus in ganz Europa auf dem Vormarsch ist und die Populisten haben das Klima nicht oben auf ihrer Agenda stehen. Die Populisten könnten auch in den Niederlanden die Europawahl gewinnen. In den Umfragen liegt die Partei für die Freiheit von Geert Wilders knapp vorne. Sie kann demnach mit 8 oder 9 der 31 niederländischen Sitze im EU-Parlament rechnen. Wilders will die Zuwanderung begrenzen und das Asylrecht verschärfen, die Umweltauflagen für die Landwirtschaft lockern, die innere Sicherheit stärken und Brüssel entmachten. Das kommt gut an bei den Wählern, längst nicht mehr nur am rechten Rand, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft. Man sieht es doch auch auf der Straße, wie viele da rumlungern und kaum noch Niederländisch sprechen. Es ist nicht mehr so, wie es noch vor ein paar Jahren war. Da hat sich viel verändert. Die Niederlande haben es auch schwer. Es gibt hier genug Leute, die in Armut leben. Lasst uns erst mal darauf schauen. Das Bündnis aus Grünen und Sozialdemokraten kann den Umfragen zufolge mit etwa 8 Sitzen rechnen. Die Partei van der Arbeit und GroenLinks liegen damit auf Augenhöhe mit Wilders. Die konservativ-liberale VVD des scheidenden Ministerpräsidenten Mark Rutte bleibt bei 5 Sitzen. Die Christdemokraten müssen von ihren bislang 4 Sitzen wohl 2 abgeben. Wilders würde in Brüssel gerne ein Bündnis mit Marine Le Pen und Giorgia Meloni schmieden, die derzeit noch in unterschiedlichen Fraktionen arbeiten. Wie auch immer ein neuer rechter Block in Europa aussehen wird, eines steht für Wilders fest, seine PVV wird auf keinen Fall mit der AfD zusammenarbeiten. Die ist selbst den Rechten in Holland zu rechts. Die Wahllokale in den Niederlanden sind noch bis 21 Uhr geöffnet.
Und in Deutschland geht es dann am Sonntag los. In den Umfragen liegt im Moment die Union vorne, aber bei Europawahlen ist das Rennen auch hinten spannend. Die sogenannten Kleinen sind diesmal nämlich gar nicht so klein. Die 5%-Hürde gilt bei der Europawahl nämlich nicht. Johann Kunz stellt deshalb heute die Kleinen vor. Die Partei, die Tierschutzpartei und die Familienpartei.
Hallo, wollen Sie mit uns über Gott reden?
Mit Satire überzeugen. Das ist das Credo der Satirepartei, die Partei. Auf diese Weise möchte man auf Missstände in der Gesellschaft hinweisen. Bei der vergangenen Europawahl hat die Partei 2,6% der Stimmen erhalten. Ein Ergebnis, das man gerne wiedererlangen würde.
Indem wir beispielsweise die Bierpreisbremse fordern, die Dönerpreisbremse und auch einen Mietpreisrückgang. Ferner glauben wir an eine Zwei-Staaten-Lösung. Zwei Deutschlands, Deutschland Ost und West, getrennt durch eine Mauer, werden Deutschland natürlich viel besser repräsentieren können als nur eins. Wir fordern seit 2019 schon die Atombombe für Deutschland. Joschka Fischer tut das ja erst seit kurzem.
Erzählt Michael Franke von der Satirepartei Die Partei anlässlich einer Wahlkampfveranstaltung in Saarbrücken. Die Partei fordert außerdem Kurzstreckenflüge für Insekten, die Förderung von Eliten und ein Einser-Abitur für alle, um anstrengende Prüfungen zu vermeiden. Für ein besseres Familienleben setzt sich die Familienpartei ein. Sie kritisiert, Familienpolitik sei im Europäischen Parlament kein Thema. Dies möchte man ändern. Die Kernforderung ist ein europäisches Kindergeld, das zusätzlich zum nationalen Kindergeld existieren soll. Nur aus starken Familien heraus könne eine leistungsstarke Gesellschaft entstehen, so Roland Körner von der Familienpartei Saar.
Wenn man auf Europa guckt, muss man einfach sagen, wir sind als Gesellschaft auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa überaltert. Das heißt, es muss uns gelingen, Strukturen wieder dahin zu legen, dass unsere Altersstruktur in Ordnung kommt, damit darauf basierend Wachstum wieder möglich wird und die Gesellschaft halt gut sich entwickeln kann.
Daher möchte man vor allem Geburten attraktiver machen. Neben dem Kindergeld fordert die Familienpartei ein Erziehungsgehalt und zusätzlich eine europäische Rente, um insbesondere Eltern abzusichern. Bei der Tierschutzpartei ist der Name Programm. Tiere brauchen eine Lobby. So die Kernforderung. Tierrechte sollen in politische Entscheidungen eingebunden werden, etwa mit Hilfe eines europäischen Tierschutzbeauftragten, wie Hans-Josef Hackett von der Tierschutzpartei Saar beim Plakataufhängen erzählt.
Wir stehen für echten Tierschutz, weil wir haben gesehen, was sich tierschutzmäßig bewegt mit den amtierenden Parteien. Das ist viel zu wenig. Vor allen Dingen, wenn man die Klimaprobleme sieht, ist im Tierschutz noch sehr viel Luft nach oben. Ich sage immer, wer keine Tiere isst, der kann sich einiges sonst erlauben.
Die Tierschutzpartei setzt sich auch für die Umwelt ein. Durch die Abschaffung von Massentierhaltung und die Förderung alternativer Energien möchte man die CO2-Emissionen in Europa reduzieren.
Alles Weitere zur Wahl, auch zu den kleinen Parteien, finden Sie auf srinfo.de und am Sonntag hier auf SR2 das Wahlspezial ab 18 Uhr. Und nicht nur die Europawahl steht unmittelbar bevor, sondern auch die Europameisterschaft im Fußball. Und auch hier steht die Sicherheitsfrage für viele im Fokus. Dabei sind die Mittel nicht unumstritten, so kommt die berüchtigte Datei Gewalttäter Sport wieder mal zum Einsatz. Thorsten Poppe berichtet.
Konkrete Gefahrenhinweise im Kontext der Heimeuropameisterschaft seien bisher durch andere Staaten nicht übermittelt worden. Das schreibt die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Bundesinnenministerin Nancy Faeser setzt dennoch lieber auf Kontrolle.
Ich werde rechtzeitig vor der Fußball-Europameisterschaft Binnengrenzkontrollen zu allen Grenzen anordnen, die Deutschland zu Nachbarstaaten hat.
Dafür wollen die deutschen Sicherheitsbehörden auch die umstrittene Datei Gewalttäter Sport nutzen, in der die Daten von als gewaltbereit eingeschätzten Fans gespeichert sind. Derzeit sind das etwas mehr als 5.500 Personen, so wenig wie nie. Zur EM sollen dort nun auch potenziell gewalttätige Fans aus dem Ausland erfasst werden, die zur Euro 2024 anreisen. Wie die Daten von mutmaßlichen Störern in den Teilnahmeländern der Euro 2024 von den dortigen Behörden erfasst werden, bleibt unklar und kann auch nicht von den deutschen Behörden überprüft werden. Vor diesem Hintergrund kritisiert der Dachverband der Fanhilfen diese geplante Speicherungspraxis während der Euro 2024. Fanhilfen unterstützen an Spieltagen ehrenamtlich Fußballfans bei Konflikten mit der Polizei. Etwaige Bedrohungsszenarien, die jetzt im Vorfeld der EM formuliert würden, entsprechen nicht den eigenen Beobachtungen, so Fanhilfesprecher Oliver Wiebe.
Dass jetzt auch Fußballfans und Anhänger aus dem Ausland in die Datei Gewalttätersport aufgenommen werden sollen, lehnen wir als Dachverband der Fanhilfen rundweg ab. Es braucht endlich datenschutzrechtliche Standards für die Speicherung von persönlichen Daten über Fußballfans.
Auch weil bisher nicht klar sei, welche Auswirkungen diese Speicherung für ausländische Anhänger haben wird. Die deutschen Sicherheitsbehörden erwarten dagegen von den Daten einen operativen Nutzen für die Polizei bei der Bekämpfung von gewaltbereiten Fans.
Es ist zumindest ein juristischer Etappensieg für Donald Trump. Der Prozess gegen ihn wegen Wahlmanipulation in Georgia ist vorerst auf Eis gelegt. Ein Urteil vor der Wahl scheint damit fast ausgeschlossen. Ralf Borchert.
Für Donald Trump ist es ein juristischer Erfolg. Ein Berufungsgericht in Georgia hat das dortige Verfahren wegen versuchter Wahlmanipulation eingefroren. Erst bis März nächsten Jahres soll entschieden werden, ob die leitende Staatsanwältin die Ermittlungen in dem Fall weiterführen darf. Das heißt, vor der Präsidentschaftswahl Anfang November wird der Fall nicht mehr verhandelt. Diese Verzögerung war das Ziel von Trumps Anwälten. In dem Verfahren geht es um den Vorwurf, Trump und 18 weitere Angeklagte hätten versucht, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl von 2020 nachträglich zu kippen. Trump selbst hatte Georgias Wahlleiter in einem Telefonat wörtlich aufgefordert, 11.000 Stimmen zu finden. Die leitende Staatsanwältin geriet allerdings stark unter Druck, weil sie durch ein Verhältnis zu einem anderen Staatsanwalt finanziell profitiert haben soll. Der Fall in Georgia ist eines von 4 Strafverfahren gegen Trump. Auch das Wahlbetrugsverfahren auf Bundesebene in Washington D.C. und das Verfahren um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente in Florida verzögern sich immer weiter. Ein Urteil vor der kommenden Präsidentschaftswahl ist auch in diesen beiden Fällen praktisch ausgeschlossen.
Schauen wir noch aufs Wetter. Heute Nacht kühler, aber trocken. Und so ähnlich wie heute geht's dann auch in den kommenden Tagen weiter. Meist ein munterer Sonne-Wolken-Mix bei frühsommerlichen Temperaturen. Morgen bis zu 23 Grad. Der Samstag dann vermutlich der schönste Tag des Wochenendes mit bis zu 24 Grad. Und das war sie schon, die SR-Infobilanz am Abend. Danke fürs Zuhören.